Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer 6. Kreistagssitzung und wünsche Ihnen einen guten Verlauf. Bevor wir richtig anfangen, möchte ich mir eine gute Sache erstmal kundtun. Wir haben heute ein Geburtstagskind dabei, den Herrn Ulich. Zusagen wer an der jeweils letzten Tagung nicht dabei war, nicht anwesend war, den bleibt es dann freigestellt, diesem Protokoll zuzustimmen oder nicht. Und ich möchte jetzt, wenn es hier noch Fragen irgendwie gibt, bitte ich darum. Bitte, Herr Riedler. Gut, danke schön, Herr Riedler. Ich bitte, im Protokoll das zu ändern. Gibt es weitere Anfragen oder Ergänzungen? Wenn nicht, dann fahren wir weiter. Dann bitte ich, dass wir jetzt abstimmen, dass wir das so machen, dass wir das Protokoll nicht mehr vorlesen. Wer nicht anwesend war, sich der Stimme enthält. Und somit frage ich, wer damit einverstanden ist, in diesem Punkt. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltung? 1, 2. Bitte registrieren. Somit ist dieser Antrag angenommen und somit wird das Protokoll jetzt unterschrieben. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 3, Information zu aktuellen Problemen des Landkreises. Bitte ich den Landrat darum. Kleinen Moment noch, ich habe noch was vergessen. Es geht noch um die Anwesenheitsliste, dass wir auch unsere ganzen Vorlagen und Beschlüsse abstimmen können. Es sind anwesend 32 Abgeordnete. 5 davon sind entschuldigt. Das ist der Fischer Wilfried, der Herr Steinbach, der Herr Strobe, die Frau Nauruhn, der Herr Richter. Unentschuldigt die Frau Sommer und der Herr Seidel. Dankeschön. So, jetzt bitte ich den Herrn Lindreuth um seine Informationen.
Damen und Herren Abgeordneten, werte Gäste, ich glaube, am meisten interessiert derzeit im Kreis die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Deswegen habe ich dieses Problem auch in meinen Ausführungen vornherangestellt. Ich beziehe mich auf den Stand vom 1. September 1990, nicht September, Dezember, dargelegt von Direktor des Arbeitsamtes in Chemnitz. Zum damaligen Zeitpunkt gab es im Arbeitsamtsbezirk Chemnitz, der die Vogtlandkreise umfasst, 8.945 Arbeitslose. Das entspricht 5,6% mit einer steigenden Tendenz. Aufgeteilt auf die einzelnen Kreise ist Klingenthal mit 7,8% am schlimmsten dran. Hier macht sich die einseitig ausgerichtete Musikinstrumentenproduktion negativ bemerkbar. Auerbach mit seiner stark konzentrierten Textilindustrie lag zu dem Zeitpunkt bei 6,6%. Oelsnitz lag unter dem Durchschnitt bei 5,4% und die Kreise Plauen und Reichenbach, Plauen ist Stadt und Land zusammen, bei jeweils 4,7%. Hinzu kommen etwa 8.000 Vorruheständler und im gegenwärtigen Augenblick ist es vielleicht unser Glück, dass ungefähr 1.500 Personen nach Hof und weitere 1.500 Personen in andere Gebiete der angrenzenden Bundesländer auspendeln. Im Arbeitsamtsbezirk Chemnitz fehlen derzeit etwa 10.000 bis 15.000 Arbeitsplätze. Wir vom Landratsamt versuchen, dieser Misere, und ich betonte am Anfang, wir haben eine steigende Tendenz, wir versuchen, das mit abfangen zu helfen, indem wir zum Beispiel sämtliche Bewerbungen, die sich bei uns an Industrie- oder Gewerbegebieten interessieren, die werden bei uns in der Wirtschaftsentwicklung registriert und wenn Standorte vereinbart werden könnten, an das Arbeitsamt gegeben, um rechtzeitig, wenn die Betriebe hier wirksam werden, Umschulungsmöglichkeiten anbieten zu können. Wir bemühen uns auch, neben der Industrie selbstverständlich Alternativen zu entwickeln. Und zwar haben wir in der Entwicklung von Fremdenverkehrsgebieten zwei Schritte nach vorn getan. Erstens einmal, wir haben hier bei uns im Amt Gespräche geführt mit Dr. Pratzel, einem bekannten Balneologen aus München, der hier allerdings nur auf der Karte einschätzte, was möglich ist. Er stellte fest, als erfahrener Mann auf dem Gebiet, dass unser Kreis auch für Fremdenverkehr nutzbar ist. Das veranlasste uns, Untersuchungen in Auftrag zu geben, um die im derzeitigen Kreisplan und hoffentlich bald im erweiterten Kreisplan für die dort vorhandenen Quellen vorzunehmen. Es betrifft also die Thermalquelle Geilsdorf, sprich Neumühle. Es betrifft die Calciumquelle Altensalz und die beiden Quellen in Pausa und Bad Linda. Hinzu oder zusätzlich haben wir hier einen einen Fremdenverkehrsverbund der Vogtlandkreise gebildet. Unser Landratsamt ist diesbezüglich federführend und heute kamen die letzten beiden Zusagen von den anderen Vogtlandkreisen mit den Namen der Beauftragten, die hier bei uns mitarbeiten. Allgemein bekannt ist, dass das Fremdenverkehrsgewerbe außerordentlich personalintensiv ist. Fremdenverkehr ist nicht möglich ohne die Verbesserung der Verkehrsstruktur. Und es ist für mich schon eine Freude, mitteilen zu können, was gestern bereits in der Presse veröffentlicht war, dass die Autobahnbrücke über die Elster bei Pirk im September 1992 zumindest eingleisig befahrbar sein wird. Diese Zusage kam über die Firma, die diesen Brückenbau federführend hat. Das ist natürlich schon für uns eine Erleichterung, sowas erstmal zu hören und zusätzlich dazu sagen zu können, dass bis Ende 1991 die Brücke über die Eisenbahn fertig sein wird, sodass also der Verkehrsfluss auf der Bundesstraße 173 durch die Ortslage Pirk und Großzöbern gegeben ist. Wir haben also nicht 40 Schließungen der Schranken, die jedes Mal zum Stall führen. Im Verlauf des Monats November, Dezember fand in Hof eine Verkehrskonferenz statt, an der beteiligt waren der Stadt und der Landkreis Hof, der Stadt und der Landkreis Plauen, die Kreise Reichenbach, Auerbach, Oelsnitz, Schleiz und Lobenstein. Außerdem waren die beiden Reichsbahn- und Bundesbahndirektionen anwesend, Omnibus, Unternehmen und so weiter und so fort. Und auf unseren Vorschlag hin wurde aufgegriffen, einen Verkehrsverbund zu bilden. Und dieser Verkehrsverbund soll sich vorwiegend auf die Eisenbahnstrecke beziehen. Es ist daran gedacht, etwa ab dem Jahre 1993 einen Art Sternverkehr zu den Bahnhöfen Plauen und Hof zu schaffen, mit Hilfe der Kraftverkehre, und dann eine Schnellbahnverbindung zwischen Plauen und Hof zu schaffen, sodass es also möglich ist, in diesem Verbundsystem mit der Busfahrkarte gleichzeitig auch die Eisenbahn benutzen zu können und dass die Busverbindungen so organisiert sind, dass sie mit der Schnellverbindung der Eisenbahn zusammenlaufen. Wir sehen darin nicht nur eine Verbesserung des Verkehrssystems, sondern auch eine ganz erhebliche Entlastung der Umwelt durch Abgase und Verkehrslärm und so weiter und so fort. Diese angedachte Regelung fand bei allen Beteiligten an dieser Verkehrskonferenz volle Zustimmung. Ein weiterer Punkt, der im Laufe der Zeit zwischen den Sitzungen uns beschäftigte, ist die Vereinfachung und Konzentration der Verwaltungen. Es ist einfach nicht mehr denkbar, dass in unserem Kreis der ja von der Bevölkerungszahl her zu den kleinen Kreisen gehört, nicht von der Fläche, aber von der Bevölkerung her, dass da Gemeinden existieren können mit 75 oder 100 Einwohnern und einem hauptamtlichen Bürgermeister. Das wird nicht mehr sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine so kleine Gemeinde so viel Steuern einnimmt, um einen hauptamtlichen Bürgermeister ordentlich bezahlen zu können. Ich meine nicht die gegenwärtigen Gehälter, die in den Altbundesländern eine Art Trinkgeld sind. Es sind die Gedanken vorhanden, in unserem Kreis Verwaltungsgemeinschaften zu bilden. Erste Gespräche haben im Laufe dieser Woche in Chemnitz stattgefunden. Es ist zwar noch nicht ganz dort, wo wir es uns wünschen würden, aber ich bin überzeugt, dass sich diese Frage lösen wird. Es sind meines Wissens nach bereits Vorgespräche im Gang, die aber im Moment nicht weiter geführt werden können, weil da andere Hemmnisse dazwischen liegen, zwischen Kornbach, Schönberg und dem Mühltroffer Raum. Ich weiß von Theuma, dass Theuma mit seinen Nachbargemeinden Gespräche führt und auch andernorts. Ich glaube, das ist der einzige Weg, um zu einer vernünftigen Verwaltungsregelung zu kommen, ohne dass die Gemeinden ihre politische Selbstständigkeit aufgeben. Denn das ist immer wieder das Problem und wir kennen diesen sensiblen Punkt. Wenn das Ortsschild entfernt wird und es steht dann nur noch dort Ortsteil, dann werden die Leute böse. Und das ist natürlich, das kann ich auch verstehen, und das müssen wir verhindern. Und das lässt sich verhindern durch diese Verwaltungsgemeinschaften, dass die Gemeinden ihre politische Selbstständigkeit beibehalten können. Ähnliches wird sich früher oder später auch in den Landratsämtern abzeichnen müssen. Am Montag vor einer Woche war die erste Zusammenkunft der sächsischen Landräte nach der Landtagswahl. Eigentlich hätte es umgedreht sein sollen, aber so war es halt anders, dass der Landkreistag den Innenminister und den Ministerpräsidenten eingeladen hatten. Eigentlich wäre es richtiger gewesen, die Landräte wären von den neu gewählten Staatsoberhäuptern geladen worden. In der Rede von Professor Dr. Biedenkopf wurde ganz eindeutig und unmissverständlich gesagt, dass es in dieser Legislaturperiode keine Gebietsreform geben wird. Er appellierte aber auch hier an die Kreise, gewisse freiwillige Zusammenschlüsse in Verwaltungsgemeinschaften vorauszudenken. Für den Hörer, der die Ohren genau spitzte, war nicht zu überhören, dass er von dieser Legislaturperiode und Gebietsreform sprach. Er sprach weiterhin davon, dass die Bezirksbehörden per 31.12. aufgelöst sind und 850 Mitarbeiter dieser Behörden in den Wartestand versetzt sind. Herr Steinbach, der entschuldigt ist, ist für mich in Chemnitz zur letzten Dienstbesprechung der Landräte in der Bezirksbehörde und auf der Tagesordnung steht Bildung von Mittelbehörden. Ersparen Sie mir die Kommentare dazu. Aber wir werden nicht drumherum kommen, die Arbeit in unseren Ämtern zu straffen, so zu straffen, dass wir die Arbeit bewältigen, die mehr werdende Arbeit, ohne dass wir mehr Personal zur Verfügung haben werden. Leider war bei dieser Zusammenkunft des Landkreistages wenig Zeit für die Diskussion. Es hatten insgesamt nur 9 Landräte je 3 bis 5 Minuten Zeit, zur Diskussion zu sprechen. Ich war diesmal schnell und hatte Gelegenheit, die beiden besonders drückenden Angelegenheiten vorzubringen, und das war der Eintritt der thüringischen Städte und Gemeinden in unseren Kreis und das leidige Dauerthema Sondervermögen, zu Deutsch Schöpstrehe, Schneckengrün, Neuendorf. Die Antwort war eigentlich nicht sehr befriedigend. Ich wurde an den Innenminister verwiesen, mit dem ich dann in der Pause ein Gespräch führte, in dem er mir sagte, dass ein Gesetzentwurf eines Staatsvertrages vorliegt, der bisher noch nicht zur Beratung kommen konnte. Sein Blick ging in Richtung Thüringen. Gesagt hat er es nicht direkt. In einem Gespräch mit seinem Staatssekretär Feist wurde mir das Ganze noch einmal bestätigt, und ich habe diesbezüglich noch einmal nachgefragt, zumal uns bekannt war, dass am 14. Dezember die Landtagssitzung stattfand, während der über dieses Problem gesprochen werden sollte. Dr. Geier war es gelungen, bis ins Protokoll vorzudringen, und er hat erfahren, dass diese Anträge an den Innenausschuss verwiesen sind und am 24. Januar zur nächsten Sitzung besprochen und hoffentlich beschlossen werden. Während das Verhältnis zum Landratsamt Schleiz und zu Herrn Wetzel, dem Landrat von Schleiz, ein recht ordentliches und gutes Verhältnis ist, Herr Niedergesäß wird mir das sicherlich bestätigen, mit dem Kreis Schleiz liegen ganz klare schriftliche Vereinbarungen vor, wie das wird, wenn mit der Überführung. So ist mit der Frau Schweinsburg aus Zollnroda ein Gespräch bisher nicht zustande gekommen, und von Herrn Seifert aus Greiz habe ich nur einen bitterbösen Brief bekommen, wie ich mir anmaßen kann, unser Landwirtschaftsamt nach Elsterberg zu schicken, damit sie mit den Bauern sprechen, damit den Bauern geholfen wird, ob es keine wichtigeren Aufgaben gäbe. Ich weiß nicht, ob es wichtigere Aufgaben gibt, als sich in einer solchen Situation um die Bauern zu kümmern, wo es besonders prekär ist. Trotzdem, und das freut mich persönlich ganz besonders, sind die Vertreter dieser noch thüringischen Region bei allen Bürgermeisterdienstbesprechungen anwesend, und ich freue mich, dass auch heute wieder Mühltroff und Elsterberg vertreten ist, um hier Gast zu sein, und die Gemeinden, auch wenn es dem einen oder anderen nicht so ganz recht ist, binden wir weiterhin in die Vorbereitung unserer Arbeit ein, um dann möglichst bald einen Übertritt vollziehen zu können. Und ich bin mir eigentlich der Unterstützung des Kreistages Plauen sicher, dass wir das so machen. Von Seiten des Landes Thüringen erscheint mir das Ganze also irgendwie eine Verschleppung zu sein. Und eine weitere Problematik erschwert unsere Arbeit hier, nicht nur im Kreis Plauen, sondern eigentlich in allen Kreisen. Das ist einmal das Finanzgerangel, die sich träge und zäh dahin schleppenden Verhandlungen mit der Treuhand und das des Streiten um die Mittelbehörden. Alle drei Dinge führen nicht nur zu einer Verzögerung der Arbeit, sondern macht die Glaubwürdigkeit der Kreistagsabgeordneten und aber auch der Gemeindevertreter immer mehr unglaubwürdig. Und das ist das, was mich ganz besonders bedrückt. Wir waren gestern wieder bei der Treuhand. Zum ersten Mal gab es Gespräche mit mehreren Vertretern der Treuhandgesellschaft. Dabei mussten wir eigentlich feststellen, die Leute sind sehr weit von der Wirklichkeit entfernt. Sie kommen halt auch von weit her. Einige Zahlen: bis Jahresende 1990, Sie können an Fingern abzählen, das sind noch 10 Tage, da kommen aber noch die Feiertage dazu, sollen insgesamt 1500 Betriebe des Bezirkes Chemnitz privatisiert sein. Bis gestern Abend waren es 50. Trotzdem wurde von Dr. Wefelscheid mitgeteilt, dass die Zahl 1500 bis Jahresende erreicht wird, weil die alle schon so gut wie unterschriftsreif seien. Nun, ich habe von der Treuhand schon viel gehört. Allerdings haben wir bei uns eine Besonderheit, nicht im Kreis, aber sie wirkt sich auf den Kreis mit aus, nämlich das ehemalige WBK, also Wohnungsbaukombinat, der Kombinatsbetrieb Plauen, ist der erste Betrieb in den 9 Bundesländern, den die eigene Belegschaft privatisiert hat. Das ist also ein Novum. Die Belegschaft hat den eigenen Betrieb gekauft. Und offensichtlich läuft es recht ordentlich. Und diese Betriebe haben natürlich für uns schon eine große Bedeutung. Wenn wir daran denken, dass es uns auch gelungen ist, und die Zusage liegt auch vor, der Oberbürgermeister der Stadt Plauen, der Landrat Avila aus Oelsnitz und ich haben es doch noch geschafft, dass wir die schriftliche Zusage haben, dass die Ausschreibungen für die Autobahn, für den Autobahnbau zwischen Landesgrenze und Plauen Ost auch hier im Territorium erfolgt, sodass ich die hier ansässigen Betriebe bei den Ausschreibungen beteiligen können und gerade das Hoch- und Tiefbau, also ehemalige WBK, ZBO und die anderen Betriebe sind durchaus in der Lage, hier mitzumischen und es ist zwar ein kleiner, aber doch ein Schritt, um Arbeitslosigkeit zu bremsen. Wie schwerfällig die Arbeit der Treuhandstelle ist, ist noch ein anderer Beweis. Wir haben die Anträge, wenn ich sage wir, meine ich jetzt erstmal die Gemeinden, haben die Anträge im September eingereicht an die einzelnen damals noch bestehenden Ministerien. Einreicheschluss war der 2. Oktober. Seit 3. Oktober gibt es keine DDR-Ministerien mehr. Es kam alles wieder zurück, es wurde eingereicht bei den Bezirksbehörden. Es kam wieder zurück, es wurde eingereicht bei der Treuhand im Bezirk. Jetzt kam es wieder zurück mit Formularen und jetzt dürfen wir es das 4. Mal einreichen in Berlin. Dort wird also entschieden. Die Leute wissen es ja. Wir wissen ja, wie das ist, wenn in Berlin entschieden wird. Die Treuhand verspricht für Industrie- und Gewerbeansiedlungen günstige Kauf- und Pachtbedingungen für Grund und Boden. Allerdings ist dabei zu beachten, dass der jetzt ausgehandelte Bodenpreis nach 3 Jahren eine Nachbewertung erfährt. So, nun haben wir doch auch gelegentlich mal was Günstigeres. Im Laufe dieser Woche, wer in den Gemeinden Umschau gehalten hat, wird gemerkt haben, in den Gemeinden gab es viel Unruhe, weil es hieß, die Gemeinden sind auf Null gestellt, das Vermögen wird eingezogen und so weiter und so fort. Seit gestern Abend wissen wir nun, wie es hoffentlich endgültig weitergeht. Per 01.01.91 gibt es für das Land Sachsen einen Vorschalthaushalt. Und mit diesem Haushaltplan Für das Jahr 1991 beginnt die Finanzhoheit der Kommunen. Damit alle Kommunen unter den gleichen Bedingungen anfangen, werden alle Kommunen per 1.1.91 oder besser gesagt ab 1.2.91 auf Null gesetzt. Das heißt also, keine Gemeinde hat Schulden und die Gemeinde, die noch Guthaben haben sollte, muss sie dann abführen. Auf alle Fälle wird mit dem neuen Haushaltsjahr die Finanzierung.